Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Wir kennen uns schon aus meinem ursprünglichen Format, dem LinkedIn Audio Marmor, Stein und Eisen spricht. Und heute ist er tatsächlich auch Gast in meinem Podcast. Ich freue mich total. Luis Baureis sitzt bei mir. Hallo Luis.
Vielen Dank für die Einladung und dass wir es geschafft haben, da auch wieder eine Podcast-Folge zu drehen, Katrin. Vielen Dank.
Voll cool, weil damals das LinkedIn Audio, das war ja ein Live-Format, keine Aufzeichnung. Und du warst zum Thema Nachfolge im Handwerk da. Und Genau. Das ist ja super spannend. Du bist also Sohn von einem Schreinermeister und bist als quasi Quereinsteiger rein in den Betrieb und bist jetzt Geschäftsführer bei deinem Papa.
Genau, korrekt. Also ursprünglich war eigentlich der Gedanke, wo ich dann mal im Konzern Fuß gefasst habe, ja, Papa, ich will das nicht mehr und so weiter. Dann habe ich das mal 3 Jahre gemacht gehabt. Und dann hast du irgendwann gemerkt, ja, ist Konzern eigentlich so das, was ich am Ende des Tages wirklich auch für mein Leben lang machen möchte? Und dann besser früh als spät die Entscheidung getroffen, nein, möchte ich nicht. Ich möchte selbstbestimmt arbeiten, ich möchte geile Ergebnisse präsentieren, ich möchte Kunden glücklich machen. Dann mit den Eltern zusammengesetzt und gesagt, hey, besteht die Chance noch, können wir da noch einsteigen. Und seit Anfang 2023 gehe ich den Weg. Man lernt jeden Tag dazu. Handwerk ist jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag was aufs Neue. Also es ist nicht teilweise wie in der Gesellschaft, wo man denkt, ja, dann baust du halt eine Tür ein oder ein Fenster ein. Es gibt immer unerwartete Situationen und da braucht man so eine Werkzeugkiste an Erfahrung, dass man die auch wieder gut lösen kann.
Voll cool. Und du hast mir eben im kurzen Vorgespräch gesagt, dass du nächstes Jahr deinen Gesellenbrief ablegen wirst, weil du dann genug Berufserfahrung gesammelt hast und dann ja auch, also wirklich so einen ganz unklassischen Weg eigentlich ins Handwerk gefunden hast. Das finde ich mega.
Genau, also ich bin mit einer kaufmännischen Ausbildung jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr habe ich das Studium fertig gemacht, ins Handwerk eingestiegen und wollte mich dann aber auch nie so ganz auf diese kaufmännische Schiene verlassen und habe dann halt geschaut, okay, wie kommt man eventuell doch zu dem Gesellenbrief und mit 4 bis 5 Jahren Berufserfahrung darf ich den dann auch als Quereinsteiger ablegen und das ist erstmal Schritt 1, wo ich dann gesagt habe, ab nächsten Jahr Lehrbücher wieder aufklappen, Technik lernen, Materie aufsaugen und dann den Gesellenbrief ablegen, dass man dann auch mehr mit den Jungs auf einer Augenebene sprechen, auf einer Augenhöhe sprechen kann, dass man die Kunden auch nochmal besser beraten kann. Und ja, blöder wird man nicht, es bringt einem nur Vorteile. Und den Weg möchte ich gehen und den Weg werde ich auch gehen am Ende des Tages.
Hammer, jetzt hätten wir schon wieder 2 Themen, wo wir uns ewig lang zu austauschen könnten, aber wir haben uns heute auf ein anderes Thema geeinigt. So, bevor wir aber loslegen, nach fest kommt ab, den Spruch kennst du sicherlich, hast du eine persönliche Anekdote?
Ja, der Vater hat es früher schon immer so gesagt, nach fest kommt ab, aber so richtig greifen kann man das nicht, bis einem dann mal auch wirklich dieses entscheidende Ergebnis oder ja, diese entscheidende Erfahrung dann mal selbst zu trage kommt, dass man mal eine Schraube im Akkuschrauber angehalten und auf einmal ist er abgerissen und dann stehst du da und überlegst dann, was du machen kannst. Und dann hat der Spruch dann auch nochmal eine ganz andere Bedeutung, als wenn man es dann einfach nur mal so salopp daraus sagt, ne?
Ja. Und vielleicht doppelt es jetzt ein bisschen, aber was hat dich ursprünglich ins Handwerk gebracht und was hält dich bis heute dort?
Also ich hatte ja schon relativ früh Kontakt zum Handwerk. Wie wir eben gesagt haben, Vater hat sich vor 40 Jahren selbstständig gemacht. Man kennt es noch, der Geschäftsinhaber früher immer samstags nochmal die Ausstellung, Kundentermine. Und da haben mein Bruder oder der Papa hat mein Bruder und mich dann relativ schnell mit eingepackt. Und so ab 5, 6 haben wir dann auch schon die ersten Projekte so selbst in der Werkstatt realisiert. Das heißt, da war relativ früh Kontakt dann auch schon da. Dann nach dem Wirtschaftsgymnasium haben wir dann eigentlich auch den Plan geschmiedet, hey, kaufmännische Ausbildung, Schreinerausbildung, Meisterbrief, Baugutachter, war alles durchgetaktet. In der Praxis, wie es denn so ist, Katrin, kommt es da manchmal anders. Dann war als erster Gedanke, okay, man bleibt doch im Konzern, mach mal jetzt den Bogen wieder zu, wie eben gesagt, nach so 3 Jahren dann gemerkt, hey, das ist doch nicht das Richtige, mit den Eltern zusammengesetzt. Und ja, jetzt seit 3 Jahren bin ich in der Schreinerei mit dabei, seit 2 Jahren Geschäftsführer. Und wie ich auch schon gesagt habe, ist es mega erfüllend. Ich sage immer so, das Endergebnis, wenn man eine Montage fertig macht oder ein Problem löst oder einen Wunsch erfüllt beim Kunden, das Gefühl, das kann dir keine Excel-Liste geben, wenn du es am Ende fertig hast. Das muss man erfahren haben und das will man dann auch gegen nichts mehr am Ende des Tages austauschen.
Absolut. Wie groß ist eure Firma? Wie viele Leute habt ihr beschäftigt und wie viele Azubis sind dabei?
Wir sind aktiv fünf Monteure. Also wir haben vier Monteure, einen Werkstattmeister, der sich komplett nur um den Möbelbau kümmert. Dann haben wir den Vater und mich im Büro. Dann haben wir die Nicole noch, die uns unterstützt halbtags mit Rechnung schreiben, Buchhaltung und so weiter, die uns da auch wirklich traumhaft den Rücken frei hält. Azubi haben wir aktuell keinen, aber wir haben einen Azubi angestellt für 2026. Das heißt, der macht jetzt gerade noch seinen Realschulabschluss und startet dann am 1. September bei uns in die Schreinerausbildung.
Super. Und da starten wir auch direkt rein ins Thema. Wie bist du an diesen Azubi dran gekommen?
Ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ich saß im Endeffekt am gleichen Ort wie jetzt mit dir. Und dann stellt man natürlich dem Azubi die Frage oder dem Bewerbenden, ja, warum hast du dich eigentlich bei uns beworben? Was bringt dich dazu, eigentlich bei der Schreinerei Bauweis deine Ausbildung machen zu müssen? Und dann saß er gegenüber und hat gesagt, Luis oder Herr Bauweis, wenn ich ehrlich bin, ihr wart der einzige Betrieb von 25, 30 Betrieben im Kreis Bergstraße, der mir überhaupt geantwortet hat. Ich habe bei vielen Betrieben
Wahnsinn.
nachgefasst, hey, wie sieht's aus? Ist es eventuell untergegangen? Könnt ihr mir da noch ein Feedback geben? Ja, kommt auf jeden Fall noch ein Feedback. Und ja, hat sich aber nichts getan. Wir waren trotzdem im Endeffekt der einzige Betrieb, der gesagt hat, okay, wir machen erstmal ein Praktikum mit dir. Dann hat er das gemacht gehabt und dann haben wir gesagt, hey, lass uns den Weg zusammen gehen. Jung, motiviert, hat Bock drauf, will Bäume ausweisen. Du bist unser Azubi für dieses Jahr. Und so haben wir den Kreis dann wieder geschlossen. Und was ich da auch noch mit dazu sagen möchte, Katrin, genau die gleiche Situation, die hatte ich auch vor 3 Jahren schon mal, wo wir den ersten Azubi, seitdem ich im Geschäft bin, eingestellt haben, dem habe ich die gleiche Frage gestellt und da kam die gleiche Antwort. Und da, ja, kriege ich so ein bisschen Gänsehaut, da geht mir so ein bisschen der Puls hoch, weil ich es einfach sehr schade finde, weil man diese jungen Menschen auch nachhaltig fürs Handwerk verbrennt. Ich meine, wenn du 20 Bewerbungen schreibst und keiner meldet sich zurück bei dir, dann bettelst du ja nicht darum, im Handwerk eine Ausbildung machen zu können, sondern du schaust dich um. Du musst irgendwie eine Ausbildung kriegen und dann ist halt Büro oder ein anderer Handwerksbetrieb ist am Ende des Tages das Logischste, was du dann machst, weil du willst dir keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen aufhalsen, überhaupt mal zu schauen, dass dir einer antwortet.
Ja, krass auch. Also 20 Bewerbungen loszuschicken, das ist ja auch schon Durchhaltevermögen, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also gehört auch viel
Wie hat euch.
Engagement dazu zu sagen.
Ja, genau. Und wie hat euch die Bewerbung erreicht? War es per E-Mail? Habt ihr irgendwie das per Schrift vor, also noch wirklich in Papier oder wie kam das?
Also die meisten rufen erstmal an und fragen, hey, wie sieht's aus? Könnte man bei euch eventuell eine Ausbildung machen? Sage ich immer, ja, schreibt mal ein bisschen was zusammen, schickt gerne mal einen Lebenslauf rüber. Das muss jetzt nicht irgendwie über 8 Seiten sein, aber einfach mal, dass man so eine grobe Vorstellung hat, mal ein Bild vor Augen, wer möchte da überhaupt eine Ausbildung bei uns machen. Dann hat er die Bewerbung geschrieben gehabt, hat soweit alles gepasst, haben wir uns dann hier zusammengesetzt, habe ich gesagt, lass uns doch erstmal ein Praktikum machen. Einfach, dass du auch weißt, was auf dich zukommt, dass wir dich ein bisschen näher kennenlernen und das hat er dann eine Woche gemacht gehabt. Hat mich dann angerufen, ja, wie sieht's aus und kommen wir da zusammen und ich hätte richtig Bock. Also der hat wirklich gebrannt vor Motivation und dann war es noch eine kleine Diskussion bei uns intern, aber die haben wir dann auch gelöst und ich habe mega Bock drauf, 2026 den zweiten Azubi bei uns anzustellen und da einfach auch selbst was fürs Personal in der Schreinerei Bauweis zu tun, dass man da auch einfach mehr von diesen Abhängigkeiten vom Bestandsmarkt wegkommt.
Voll gut. Also bei dem Engagement, mit dem der jetzt schon startet, klingt es ja fast nach einem Perfect Match, dass es auch einer von den Azubis ist, die richtig Bock haben, durchzustarten. Wenn du da jetzt mal mit Papa ins Gespräch gehst, ne, der wird wahrscheinlich noch ganz andere Zeiten erlebt haben mit 50 Bewerbungen und du suchst dir was aus und hin und her. Aber wie nimmt er das jetzt wahr, dass sich das so krass gedreht hat?
Also man muss dann auch sagen, bevor ich in den Betrieb eingestiegen bin bei uns, wollte der Vater eigentlich schon den Laden dicht machen, verkaufen. Das heißt, er hatte die letzten 3, 4, 5 Jahre auch nie irgendwie nach einem Azubi Ausschau gehalten, weil er gesagt hat, okay, die Ziellinie ist eigentlich bald erreicht. Ich brauche mir da jetzt nicht nochmal mehr Aufwand aufhalsen, in Anführungszeichen. Und so hat er das am Anfang gesehen. Er hat mit den letzten Azubis bei uns auch nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht, hat mir da auch Geschichten erzählt, die glaubst du auch nur, wenn du es selbst gesehen hast, Katrin, die kannst du dir am Ende des Tages nicht ausdenken. Deswegen war er da auch schon ein bisschen pessimistischer und hat gesagt, ja, er will das nicht mehr und das ist nur Aufwand, wo man reinstecken muss. Und ich sehe das halt ein bisschen anders. Ich habe da Bock drauf und glaube auch, dass das der richtige Weg ist, auch frühzeitig jemanden, wie gesagt, schon diese DNA zu implementieren. Dann war das eine kleine Diskussion bei uns im Büro oder auch mal sonntags beim Abendessen, aber mein Bruder hat mich dann auch unterstützt, auch wenn er nicht im Betrieb ist. Und so haben wir dann die Kurve bekommen und gesagt, hey, lass uns das machen, lass uns mit ihm starten.
Und hast du so einen Einblick da rein? Also ihr seid ja wahrscheinlich untereinander auch vernetzt bei euch im Kreis. Wie ist das bei den anderen? Schimpfen die darüber, dass die keine Azubi-Stellen besetzt bekommen? Oder sagen die das Gleiche? Mensch, da saß einer, der hat gesagt, 20 haben sich nicht gemeldet. Hast du da so einen Einblick?
Also wenn du es hier im Kreis betrachtest, Katrin, es gibt nicht mehr die Masse an Schreinereien, die es noch vor 30, 40, 50 Jahren waren, dass du da gesagt hast, du hast auf der Landkarte einen Punkt gemacht und da war eine Schreinerei, sondern die sind halt heute auch schon sehr vereinzelt hier verteilt. In Fehnheim gibt es jetzt noch 3 Schreinereien. Und ja, wenn wir da auch wieder sagen, der Azubi hat natürlich auch viele hier angeschrieben gehabt und da ist Punkt 1 nichts zurückgekommen. Punkt 2, ich habe es vom Lars gehört, der hat gerade seine Ausbildung fertig gemacht gehabt, als ich hier bei uns im Betrieb eingestiegen bin, dass halt in vielen Betrieben teilweise auch noch dieses hierarchisch-konservative oder autoritäre Führungsstil von oben herab herrscht, dass die Azubis zusammengeschrieben werden oder in Anführungszeichen Drecksarbeit machen lassen. Und ja, so hält man am Ende des Lebens auch keine Azubis oder Arbeitnehmer im Betrieb oder macht den Bock drauf, sondern ist ja klar, wenn die den Gesellenbrief haben, schauen die schnellstmöglich, dass sie woanders hinkommen und dann wundert sich wieder, ja, warum meine Azubis, die machen nur eine Ausbildung und dann studieren sie oder sonst irgendwas. Aber das geht halt auch so Hand in Hand einher, so wie es in den Wald reinschallt, so schallt es auch raus. Und wenn ich meinen Azubi gut behandle, dann weiß der auch, was der an mir und am Betrieb hat. Aber das ist halt auch die Aufgabe für uns als Unternehmer, als Schreiner oder als Schreinermeister, diese Basis über 3 Jahre herzustellen, dass der gar nicht nach rechts oder links schauen will, sondern sagt, hey, beim Baureis, da habe ich eine Perspektive, da will ich durchziehen, da kann ich zu was werden. Und das ist so die Aufgabe, die halt meiner Meinung nach nicht vollumfänglich auch im Schreinerhandwerk sehen wird, sondern da wird der Azubi halt noch ein bisschen anders gesehen. Zeiten haben sich verändert. Ich sage immer, unsere Welt dreht sich so schnell. Wie arrogant können wir denn sein, zu sagen, wir bleiben stehen und verändern uns nicht?
Ja. Genau, das ist es. Aber wie ist es jetzt so bei den anderen, mit denen du so in Kontakt bist? Haben die ein Problem, Azubis zu finden? Oder sagst du, weil du ja ganz, also es ist ja eine klare Strategie, die du fährst. Ich ziehe mir meine Azubis ran, dass es gute Fachkräfte sind, die bei mir bleiben, die dann nachher wirklich gut für mich im Unternehmen mitarbeiten. Und also welchen Blick hast du so in dein Gewerk, vielleicht aber auch in andere Gewerke? Wie ist es woanders?
Also ich kann ja auch nur in Anführungszeichen für den Kreis hier sprechen. Wenn du es mal rückblickend betrachtest, das sind jetzt nächstes Jahr, ich glaube, 6 oder 7 Azubis. Bedeutet, die meisten Betriebe, die haben gar keine Lust auszubilden. Sei es drum, dass sie sagen, hey, momentan ist es wenig Auftragsvolumen, wir brauchen niemanden. Oder dass sie sagen, ich habe keinen Nachfolger, ich drehe 2, 3 an den Schlüssel rum. Für was soll ich mir den Aufwand noch geben? Und so schrumpft dieser Kreis an Azubis halt immer kleiner. Jetzt nächstes Jahr, ich glaube, 6 oder 7 sind es noch. Dann müssen die überhaupt schauen, dass die eine Berufsschule Klasse zusammenbekommen. Den Jahrgang drauf haben die bei uns gesagt, hey, Bensheim, das ist von hier so 15 Kilometer entfernt, also der Kreis Bergstraße, da machen die gar keine Klasse mehr auf. Das heißt, die müssen nach Michelstadt. Jetzt stell dir vor, du bist 16, musst irgendwie 40, 50 Kilometer zurücklegen, um zu deiner Berufsschule zu kommen. Ja, da brauchen wir auch nicht mehr weitersprechen. Da ist das Thema Azubi, Schreinerhandwerk im Kreis Bergstraße vollkommen gestorben am Ende des Tages. Das ist technisch nicht mehr möglich. Außer du hast eine Mutter, einen Vater, weiß nicht, wo sie die Zeit hernehmen sollen, wenn sie berufstätig sind, die dich zur Berufsschule karren, abholen, in den Betrieb fahren und so weiter. Das ist ja auch vollkommen realitätsfremd.
Was Ähnliches sagte mir in einer Podcastaufnahme mit der Stefanie Behling, die ist Maßschneiderin, und die sagte das Gleiche. Die haben ein Riesenproblem im Nachwuchs, weil die Klassen einfach nicht mehr gefüllt werden und die Berufsschulen nach und nach schließen. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass das Schreinerhandwerk oder grundsätzlich die Holzhandwerke trotzdem aber irgendwie so aufleben. Ist das jetzt also wirklich etwas Ländliches, was Regionales, was du gerade beschreibst, oder... Du hast eben gesagt, kannst natürlich nur für diesen Kreis sagen, oder, also woran hapert es da?
Also die Ursache kann ich dir am Ende des Tages gar nicht so genau sagen. Der nächste Kreis bei uns, der grenzt direkt an, das ist Schwetzingen, das ist auch da, wo ich wohne, die kriegen gerade so eine Berufsschulklasse zusammen. Da ist halt auch schon mal ein größeres Einzugsgebiet mit Schwetzingen. Wie es in Mannheim ist, weiß ich nicht, aber es wird auch nicht die Masse sein, wo die sagen, die kriegen 3 Berufsschulklassen am Ende des Tages voll. Bestimmt ist es ländlich bei uns nochmal ein bisschen dramatischer oder ja schwieriger, da irgendwie was aufzustellen als vielleicht im städtischen Raum. Aber die im städtischen Raum, die können jetzt auch nicht zwischen 20 Bewerbungen auswählen, sondern wenn da einer ausbilden möchte, dann hat er vielleicht 2, 3 Bewerbungen am Ende des Tages. Also die Masse sowohl von den Azubis, die sich bewerben, als auch von den Betrieben, das, was zurückkommt, das ist halt beides immer ein Stück weit rückläufig. Das ist so die Erfahrung, wo ich da jetzt über die letzten 3, 4 Jahre gemacht habe.
Das ist ja traurig auch, ne? Weil, also wie du es eben auch schon gesagt hast, dann gibt es Betriebe, die dann einfach auch sagen, ich mache jetzt zu, ich habe eh keinen Nachfolger. Und genau. Andere sagen, ich habe keine Lust darauf, mich noch so zu engagieren für einen jungen Menschen. Ne, so. Und aber das damit fängt ja dann eigentlich auch das Thema an, dass wir zu wenig Leute für die Jobs haben.
Ja, Also du kennst ja auch, jeder schreit, kein Nachwuchs im Handwerk und Fachkräftemangel und so weiter. Und ich sehe das ein Stück weit aber auch, wie wir es eben analysiert haben, als hausgemachtes Problem. Und dann kommt natürlich dazu, wenn du jetzt dich als junger Mensch bewirbst, willst dir einen Job fürs Leben raussuchen, suchst dir eine Aufgabe, die dich auch mental befriedigt, wo du sagst, hey, das könnte ich mir eigentlich vorstellen, auch bis zum Renteneintritt zu machen. Und dann kommt der nächste Punkt, dann kriegst du von der Innung den vorgefertigten Ausbildungsvertrag vorgelegt, wo dann 700, 800, 900 Euro sind mit 23 Tagen Urlaub. Katrin, da hätte ich auch keine Lust, im Handwerk eine Ausbildung zu machen. Wir müssen da mal gleichziehen. Ich habe 2016 in einer kaufmännischen Ausbildung mehr verdient als die Jungs heute, die den Ausbildung im Handwerk machen. Und da frage ich ganz, mit was für einer Berechtigung verdienen wir im Handwerk die Azubis weniger am Ende des Tages? Unsere Arbeit ist nicht weniger wert, unsere Arbeit ist anstrengender. Also wenn ich es mal in der Ausbildung so im Büro nochmal reflektiere, dann gab es da auch mal Tage, wo du halt auch mal enttackert hast, gemütlich auf dem Büroschuh gesessen bist, im Sommer eine Klimaanlage hattest, im Winter war es schön beheizt, dann gab es einen Kaffeeautomaten, dann hast du einen Wasserautomaten gehabt. Das sind alles Punkte, die haben wir im Handwerk nicht, muss man ehrlich sagen. Aber dann muss ich doch anderweitig eine Perspektive bieten und sagen, hey, wie kriege ich das eigentlich hin, dass junge Menschen, wenn wir schon wenig haben, trotzdem Bock auf den Job haben, trotzdem Bock haben anzufassen. Und das sind halt so komplett die Rahmenbedingungen, wo wir vernachlässigen, wo nicht drüber nachgedacht wird, was muss ich einem jungen Menschen bieten, dass er Bock darauf hat. Sondern er wird halt, war 2016 so, machen wir halt genauso weiter. Wir ändern uns nicht. Das ist so ein großes Problem.
Vor allem, wenn man das mal ins Verhältnis setzt zu einem Minijob, wo du aktuell 500, was kannst du verdienen, ne, so, und hast ein Fünftel der Arbeit dann an Arbeitszeit, sagen wir mal so, hast natürlich keine Ausbildung nach, aber das steht natürlich schon krass auch in einer Disbalance. Ich meine, das eine kannst du nicht mit anderen vergleichen, das sind Äpfel und Birnen, ne, so, aber
natürlich.
Bezahlen muss aber trotzdem jeder seine Rechnung. Vielleicht wohnst du nicht bei deinen Eltern zu Hause, vielleicht hast du auch, ne, so, ich verstehe voll, was du meinst, und ja. Ich weiß noch, ich habe damals meine Ausbildung, gut, 2002 bis 2005, habe ich, jetzt muss ich kurz überlegen, 250 Euro im ersten Jahr gekriegt. Da habe ich im Nebenjob mehr verdient. Und es ging nur mit Nebenjob, weil ich schon alleine gewohnt habe, weißt du, nach dem Abi. Und gut, aber die Steinmetze, glaube ich, verdienen in der Ausbildung auch weniger noch als die Schreiner. Und ich hoffe sehr, dass sich das inzwischen ein bisschen angepasst hat.
Ich auch. 250 Euro, das kriegst du hin, salopp ausgedrückt, wenn du in Mannheim täglich Pfandflaschen sammeln gehst. Da brauchst du keine Ausbildung machen. Das ist keine Wertschätzung am Ende des Tages.
Gut, es ist jetzt schon drei, vier Jahre her, so 2002.
Ja.
So ein paar Jahre ist es jetzt schon her, ne? Aber genau. Okay, aber was sagst du? Also zum einen haben wir jetzt ja das Problem, okay, das Gehalt, was man bekommt, ist sehr niedrig. Wir haben aber auch das Problem, dass Betriebe sich nicht zurückmelden. Und dass Betriebe vielleicht auch gar nicht ausbilden wollen. Wie kriegen wir das gelöst?
Wir kriegen das gelöst, sage ich mal, wenn mehr, da ist so die Frage, wie machst du da den Anfang? Wir brauchen mehr junge Menschen, die auch fürs Handwerk brennen. Die müssen auch in die Unternehmensführung rein. Die müssen auch selbst sich mal mit diesem Problem beschäftigen. Wie ich auch schon gesagt habe, wenn du da einen hast, 50, 60, der sagt, ich habe keinen Nachfolger, der investiert da keine Energie mehr. Und jetzt guck mal rein, wie viel dieser Betriebe sind es am Ende des Tages. Das heißt, wir müssen da erst mal schauen, wie kriege ich überhaupt diese Unternehmensnachfolge im Handwerk? Wie kann ich die attraktiv gestalten? Weil wenn Junger dazukommt, der jetzt nicht 50, 60 ist, der macht sich natürlich Gedanken, die nächsten 20, 30 Jahre, wie kriege ich diesen Betrieb aufgestellt, wie kriege ich da auch eine Zuverlässigkeit hin, wie kriege ich Personal hin, und dann macht es bei mir natürlich schon anders Klick, oder ist es eine andere Notwendigkeit vorhanden als beim Vater. Dann kommt dazu, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass auch junge Menschen, die das dann auch sehen, vielleicht auch mal eine Kampagne zu machen über Social Media, zu sagen, okay, 2016 hast du noch das im Handwerk verdient, wir planen mit dir, das kannst du verdienen. Dann nach der Ausbildung auch nicht nur in so 3 Jahren zu denken, sondern zu sagen, auch schon wenn er hier im Bewerbungsgespräch sitzt, Perspektive ist, nach der Ausbildung 2 Jahre läufst du noch mit, dann kriegst du einen eigenen Montagebus, dann ziehen wir mit dir zusammen ein Team auf. Und wenn du Bock hast, einen Meisterbrief zu machen, dann unterstützen wir dich, weil der Meisterbrief muss am Ende des Tages leider im Gegensatz zum Studium ja auch noch selbst bezahlen. Es geht um Perspektive, um Weiterdenken, um Wertschätzung. Das sind so mehrere Faktoren, die halt alle stimmen müssen, und da reicht es nicht, wenn du an einer Schnur ziehst und sagst, okay, da optimieren wir jetzt was und dann wird es schon passen, sondern man muss es gesamtheitlich betrachten.
Ist es denn noch realistisch, dass man nach der Ausbildung so viele Jahre im gleichen Betrieb bleibt?
Kann ich dir jetzt, sage ich mal, aus meiner Perspektive auch nicht beantworten. Ich kann es nur sagen, damals, wo ich die Ausbildung gemacht habe, die kaufmännische Ausbildung, war ursprünglich auch der Plan zu sagen, 3 Jahre, dann kündige ich, dann mache ich die Schreinerausbildung. Was ich da aber wirklich dann, oder wo es bei mir diesen Change gegeben hat, war, als der Vorstand der Firma dann gesagt hat, hey, Herr Bauweis, Luis, kommen Sie mal bitte in mein Büro. Setz dich mal hin, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Geht der Weg nach Viernheim? Weil ich hätte auch eine geile Idee, was wir zusammen erreichen können. So, und hätte der dieses Gespräch mit mir nie geführt, Katrin, dann wäre ich auch nie in dem Betrieb geblieben. Also ich komme da wieder auf den Punkt Perspektive zu sprechen. Wenn man dir als Azubi eine Perspektive bietet, auch nach der Ausbildung, die dich gar nicht ins Grübeln kommen lässt, den Betrieb zu verlassen, warum solltest du dann machen, außer du sagst, ich bin im Beruf nicht glücklich, ich kann es körperlich nicht, ich kann es mental nicht oder ich möchte noch mal was anderes machen. Aber wenn alle Rahmenbedingungen passen, dann suchst du ja auch nicht nach einer Alternative. Und die müssen wir halt einfach schaffen.
Ich habe kürzlich noch einen Workshop gemacht mit, es waren wirklich alle aus einem Gewerk und da ging es auch immer zu, wie es binden und halten über die Ausbildung hinaus. Und von diesen 12 Leuten hatte nicht einer die Perspektive mit den Azubis mal geteilt, mal einen Karrierepfad aufgemacht, ne? Was kann passieren? Die waren mal, die sind alle weg und ach und keiner bleibt, ne? So, deswegen saßen sie natürlich auch da. Aber bei der Frage dann, okay, welchen Karriereweg zeigst du denn? Vielleicht sogar schon im ersten Ausbildungsjahr, vielleicht sogar auch schon davor. Was kannst du machen? Was kannst du werden? Da standen wir oder saßen sie alle da mit großen Augen und sagten, ja, erstmal sollen sie ja die Ausbildung fertig machen. Ist ja ein befristeter Vertrag. Erstmal die Ausbildung machen. Und da bin ich vollkommen bei dir zu sagen, das ist vielleicht auch zu kurzfristig gedacht.
Absolut, absolut, Katrin. Ich meine, jetzt stell dir wieder vor, du machst dein Gesellenstück, hast noch 3 Monate, der Betrieb ist nicht auf dich zugekommen, du weißt auch selbst nicht, wie es weitergeht. Vielleicht hast du schon 2-mal nachgefragt, das hört man ja auch, und dann heißt, ja, wir setzen uns danach zusammen. Aber ich hoffe ja nicht auf die Güte des Geschäftsführers oder meines Ausbilders, dass nach dem Gesellenstück oder nach dem Beenden der Ausbildung auf einmal ein Angebot kommt, sondern ich bin meines Glückes Schmied und dann schaue ich natürlich auch frühzeitig, wie ich mein Glück in andere Wege, in andere Bahnen lenken kann. Also da auch noch ein Beispiel. Ich meine, wir sind im Betrieb hier alle, wir haben keine Ahnung von CNC oder Großzeichenprogramme. Wir arbeiten noch sehr konservativ. Das kann man auch sagen, das ist nicht unsere Stärke. Jetzt habe ich aber auch schon zu dem Azubi gesagt, die kriegen das ja heute schon in der Berufsschule, kriegen das ja von der Pike auf beigebracht. Hey, ich habe Bock, mit dir da was zu verändern. Also wir werden uns jetzt keine CNC für eine Viertelmillion dahinstellen. Aber es gibt ja auch kleine CNC-Maschinen, Anführungszeichen für kleines Geld, die dir auch wieder Arbeit abnehmen können oder Arbeiten deutlich filigraner machen können. Und da habe ich ihm auch schon gesagt, ey, wenn du da durch bist, wir setzen uns zusammen, wir schauen, was wir da aufziehen können und dann machen wir da auch was. So, und dann fühlt er sich natürlich auch wertgeschätzt. Du sitzt dann in der Schule auch mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit, weil du weißt, hey, der Chef, der will da später was von mir, der baut auch auf mich, der vertraut auch auf mich. Und da fängt es schon an. Ich meine, der geht jetzt demnächst erstmal die Berufsschule, aber wenn der dann in dem CAD oder CNC-Kurs drin sitzen wird, dann wird er da schon mit einem anderen Gefühl, denke ich, arbeiten, weil er auch weiß, hey, da kann ich meinem Betrieb auch wieder Mehrwert geben. Und ich habe auch zu ihm gesagt, hey, wenn deine Leistung passt, dann setzen wir uns auch beim Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Azubi-Geld nochmal zusammen und dann kriegst du da auch nochmal einen Ticken mehr. Das heißt, der weiß auch jetzt schon, wir sind keine Caritas, Karin. Katrin, Geld fällt nicht vom Himmel, aber wenn einer Leistung bringt und ich profitiere davon auch als Unternehmen oder als Chef, dann sollen die Mitarbeiter davon auch profitieren.
Ja,
Und
Leistung
da
soll
geht es dann
bezahlt
halt auch
werden.
schon
Da
wieder
bin ich
weiter.
auch völlig bei dir. Auch Verantwortung, die man zusätzlich übernimmt, soll auch bezahlt werden, ne? Ja,
Genau.
und was du gerade geschildert hast, finde ich total schön, weil das ja mit Verantwortungsübergabe auch zu tun hat. Auch dieses Eigenverantwortliche, mach dich zum Experten in einem Bereich, ne? Dann wirst du auch unabkömmlich in einem Unternehmen oder wirst auf dem
Genau.
Markt auch einfach natürlich, ergreifst du eine Nische und hast natürlich da auch noch mal ganz andere Perspektiven. Das finde ich schön, dass du da diese Möglichkeiten aufmachst. Hast du dir einen strategischen Plan überlegt für deinen Azubi, der dann im August wahrscheinlich oder kommt er im September?
September.
Genau, im September kommt. Hast du da einen strategischen Plan, wie du da vorgehst, dass ihr zum Beispiel auch oder dass du da ganz bewusst auch an der Bindung zum Unternehmen arbeitest? Hast du da irgendeinen Plan? Wie machst du das? Oder willst du es aus dem Gefühl heraus machen? Hol mich doch mal ab.
Also ich habe jetzt keinen Plan durchgetaktet für 3 Jahre, wo ich sage, Schema A, B, C, Januar wechselst du dann und dann machst du das und das, sondern wenn du es bei uns mal betrachtest, wir haben 3 Produktgruppen, wo wir eigentlich für versorgen. Das ist einmal die Montage, wo wir halt viel Bauelemente machen, Haustüren, normale Innentüren, Abschlusstüren, Fenster, Rollläden, Alubänke und so weiter. Dann haben wir den Quinn und den Alex, das ist unser Reparaturteam oder Team Boden, wo du natürlich auch wieder ganz andere Kompetenzen brauchst. Wenn du zum Beispiel an so ein Fenster rangehst, merkst, es schließt nicht. Jetzt habe ich nur nur ein zweidimensionales Band, wo ich verstellen kann, vielleicht auch nur ein Holzfenster. Wie kriege ich da irgendwie eine Lösung hin? Der Kunde sagt, er kann das Fenster dazu machen, dass er abends dieses Fenster wieder schließen kann. Was ganz anderes als in der Montage. Dann haben wir noch den Werkstattbau bei uns, wo wir auch noch breit aufgestellt sind, mit Massivholzbearbeitung, mit Lackieren, mit Dekorsparen. Also wir kaufen da keine fertigen Produkte zu. Und da finde ich erstmal, da muss er überall erstmal vielleicht auch 3-4 Monate reinschnuppern, überall mal schauen, was machen wir denn? Und dann kann man sich auch zusammensetzen und sagen, hey Julius, was hat denn dir vielleicht am besten gefallen? Was würdest denn du gerne machen? Und daraufhin dann einfach auch einen Plan für die nächsten 1,5-2 Jahre der Ausbildung aufzustellen, wo man sagt, hey, da entwickle ich dich jetzt zum Experten. Da bist du zukünftig mein nächstes Standbein, auf das ich bauen kann. Mit dir zusammen will ich das aufziehen. Das ist so ein bisschen der Gedanke, hinten dran zu sagen, alles mal durchschnuppern, zusammensetzen und dann den Weg definieren.
Und wie machst du das, dass die Menschen sich dann auch nach der Ausbildung für dich entscheiden? Also hast du da einen Plan? Was tust du für Mitarbeiterbindung, damit deine Leute, die du jetzt hast, bleiben und der Azubi auch sagt, ich habe total Bock, hier nach der Ausbildung gerne als Geselle weiterzuarbeiten?
Sind auch wieder, finde ich, so mehrere Punkte. Einmal, ich lege sehr viel Wert auf Kommunikation. Keiner kann in meinen Kopf reinschauen, ich kann nicht in deinen Kopf reinschauen. Und da muss man einfach miteinander sprechen und zu wissen, hey, was ist Stand der Dinge? Wie fühlst du dich gerade? Wo willst du hin? Was für Ziele hast du? Dass man das erstmal abklärt. Dann natürlich Basis-Rahmenbedingungen. Das Gehalt muss passen, die Urlaubstage müssen passen, das Arbeitsumfeld muss passen, du musst ein geiles Arbeitsklima haben. Wenn du morgens schon keinen Bock hast, auf Arbeit zu kommen, dann kannst du das auch nicht mit Geld oder mit Urlaubstagen oder sonst was ausgleichen. Das ist erstmal so die Basis am Ende des Tages. Dann brauchst du natürlich auch eine gescheite Ausstattung. Jeder Handwerker hasst es, da irgendwie mit einem Bitset, wo nicht mehr vollständig ist, rumzurennen, zu schauen, wie du da irgendwas rumdokterst. Also da setzt man auch Wert auf Qualität, dass die Jungs auch wirklich da qualitatives Werkzeug haben, dass es auf der Baustelle Spaß macht zu schaffen und du, dass du dann nicht unnötig von so Nebenkriegsschauplätzen dann aufgehalten wirst. Und dann der letzte Punkt, wo ich vorhin auch schon gesagt habe, Perspektive, dass man sich nach dem zweiten Lehrjahr mal hinsetzt und sagt, hey, wie geht's eigentlich weiter? Hast du Bock, bei uns zu bleiben? Wenn ja, das und das können wir machen, das ist der Weg. Vielleicht halt auch schon nach dem zweiten Lehrjahr anzusprechen, wie sieht's denn aus im Meisterbrief? Hast du da Bock drauf? Vielleicht auf Ganztagsschule ein Jahr, find mal irgendeine Möglichkeit, wie du das machen kannst oder abends berufsbegleitend, dass man da einfach, ja, schließt den Kreis wieder, Kommunikation mit den Leuten spricht, die richtigen Bedingungen schafft, um diese Leute einfach zu binden, dass sie nicht nach links oder rechts schauen.
Ja, und dann habt ihr mit der Meisterschule das gleiche Problem, dass da die Klassen nicht zusammenkommen oder nicht in der Größe zusammenkommen, wie es vielleicht wünschenswert wäre?
Das kann ich dir offen ehrlich noch gar nicht sagen. Weil da habe ich nicht den Bezug dazu. Ich weiß, dass ein Freund von mir, das ist zwar Kreis Schwetzingen, das ist dann wieder ein anderer Kreis, da war jetzt letztes Wochenende die Meisterstückausstellung, da gab es schon 15, 20 Meisterstücke, die ausgestellt werden. Ich denke auch, wenn da einer vielleicht mal ein Geselle gemacht hat und der hat Bock aufs Handwerk und sieht da auch Perspektive, dann ist natürlich entweder der Berufswechsel eine Option oder zu sagen, hey, ich erweitere mein Wissen, ich erweitere mein Können, ich mache jetzt den Meisterbrief. Also ich glaube, da ist es momentan noch nicht ganz so dramatisch. Wenn du jetzt mal 10 Jahre weiter denkst und hast pro Jahrgang nur 3-4 Azubis gehabt, dann kommen wir dann natürlich auch in Probleme rein. Mhm. Aber Stand heute ist es das noch nicht das Riesenproblem. Das Problem ist die Ausbildung, dass wir keine Azubis mehr finden, dass wir denen keine Wertschätzung geben, dass die keinen Bock mehr aufs Handwerk haben aufgrund der Rahmenbedingungen, die wir selbst schaffen. Mhm.
Okay, und also was machen wir jetzt damit? Wir haben ja verschiedene Probleme. Wir finden keine Azubis und das kann vielleicht auch sein, weil das Image des Handwerks, das verändert sich ja gerade, ne? Aber sind wir vielleicht noch nicht angekommen. Auf der anderen Seite sind die Rahmenbedingungen noch nicht so gut. Was verändern wir jetzt, damit wir, oder was kann jeder für sich konkret vielleicht sogar verändern? Oder was veränderst du konkret? Das waren jetzt viele Fragen auf einmal.
Ja, das waren viele Fragen,
Katrin. Nimm dir eine raus.
Also wir müssen erstmal schauen, wo sind die jungen Menschen? Wo holen wir diese jungen Menschen ab? Und da ist natürlich das Schlagwort Social Media. Social Media, grundsätzlich auch Digitalisierung. Noch ein Hebel im Handwerk, da bist du als Einäugiger der Blinde unter den Königen, da musst du nicht viel machen und bist eigentlich schon relativ weit fortgeschritten. Immer dass man noch, da halt ne? einfach brutal, brutal. Also ja, sei es Instagram, YouTube, gar nicht groß irgendwas mit Handwerk, LinkedIn, ja. Da hat man mit dir natürlich eine starke Stimme. So 2-3 außenrum haben sich da mittlerweile auch angesammelt. Aber es ist selbst auf LinkedIn ist es noch relativ zäh. Und da müssen wir halt einfach in diese Sichtbarkeit reinkommen. Ich sage immer, du kannst das beschissenste Produkt haben. Mit dem besten Marketing wirst du dieses Produkt verkaufen. Das beste Produkt aber mit dem schlechtesten Marketing, wenn dich keiner kennt, wenn dich keiner sieht, wirst du nicht verkaufen. Und genau das gleiche Thema haben wir auch mit der Ausbildung. Wir müssen mehr Einblicke schaffen. dein Vater noch, der hat einen Steinmetz gekannt, der hat einen Sanitäler gekannt, der hat einen Elektro gekannt, da waren Kontakte da. Jetzt geh mal ein, zwei Generationen drunter. Denk mal dran, wenn deine Kinder aufwachsen, die sind vielleicht 15, 16, 17, 18, wie viele in ihrem Bekanntenkreis haben da Kontakt zum Handwerk? So gut wie keine mehr, Katrin. So, und wenn ich keine Touchpoints zum Handwerk habe, dann ist dieses Bild, was natürlich in der Gesellschaft gesät wird, das verankert sich bei mir. Und da müssen wir dagegen ankämpfen, zu zeigen, Handwerk ist nicht mehr Meister, Eder und Pumuckl, wie vor 40 Jahren noch mit der Ständerbaumaschine oder wie mein Vater gesagt hat, dass damals der Meister noch mit einer Zigarillo Nitro-Lack lackiert hat. Das verändert sich. Wir haben ganz andere Bedingungen, wir haben andere Produkte, wir haben andere Maschinen. Und das müssen wir auf die Straße bringen, das müssen wir zeigen. Anders funktioniert das nicht. Wenn uns keiner sieht, wenn keiner weiß, was wir machen oder wie geil unser Job ist, dann werden wir auch niemanden für diesen Beruf begeistern. Das ist so, finde ich, die Ursache oder der Anfang, da wo wir erstmal anpacken müssen.
Und da sind ja auch alle gefragt, ne? Also das ist von Seiten der Berufsschule, der Politik, der Eltern, der Betriebe, von dem, was so ja alles in Sichtbarkeit fürs Handwerk geht, ob jetzt medial oder eben auch so in echt, ne? Also auch das ist, glaube ich, sehr vielschichtig, aber trotzdem haben wir immer noch die Sache, okay, dann haben wir, also können wir dann da so weit auffahren, dass du sagst, wir haben nicht das Problem, dass wir die Berufsschulklassen gar nicht mehr zusammenkriegen. Ist denn das möglich, wieder nach oben zu skalieren oder fehlt es da vielleicht sogar auch an Berufsschullehrern, die das Handwerk modern mitdenken?
Ist natürlich auch eine berechtigte Frage am Ende des Tages. Also mit Berufsschullehrern selbst habe ich jetzt auch noch nicht so viel zu tun gehabt, dass ich dir da wirklich eine kompetente Antwort geben kann. Aber ein kleiner Schwenk. Wir haben momentan auch einen Praktikanten, der ist jetzt 2 Wochen da. Da war der Lehrer auch da, mit dem habe ich mich gestern kurz unterhalten. Da habe ich auch gesagt, hey, wie ist denn das eigentlich so bei euch in der Schule? Wie wird denn da das Handwerk kommuniziert? Und da kamen wir halt auch zum Schluss, ja, es wird noch relativ konservativ kommuniziert, wie man auch in LinkedIn-Posts liest, ja, studier lieber, mach was anderes. Da habe ich auch zu ihm gesagt, hey, wenn ihr da mal so einen Tag habt, ruft mich an, ich komme vorbei, ich zeige den jungen Leuten oder erzähle da einfach mal gern, was das Handwerk heute ausmacht. So. Das ist vielleicht auch so einer der ersten Kontaktpunkte, dass man da auch auf Schulen zugeht. Diese jungen Menschen, die da gezwungen sind, in dem Moment zu sitzen, die da mit geilen Informationen abholt, mit geilen Insights abholt, dass denen da vielleicht auch die Augen aufgehen, dass man das Grübeln anfängt, dass sie zu Hause dann sitzen mit Mama und Papa am Essenstisch und sagen, hey, da war heute einer in der Schule, der hat uns mal ein bisschen das Handwerk gezeigt, war eigentlich nie eine Perspektive, Mama, Papa, aber eigentlich ist das schon geil, eigentlich habe ich da schon Bock drauf. Und sei es erstmal nur ein Praktikum machen, Touchpoints dazu kriegen. Das ist auch eine Möglichkeit oder ein Weg. Wir müssen auf die jungen Menschen zugehen, schauen, wo sind die, übers Handwerk sprechen, zeigen, wie das Handwerk heute ist. Es gibt nicht den einen Paradeweg, denke ich, den wir gehen können. Es gibt viele Möglichkeiten, aber Kommunikation, Sichtbarkeit sind die Elemente, wenn man den Kreis schließen, die halt mit am relevantesten sind.
Ja, und du bist ja das beste Beispiel dafür, dass es nicht ein gerader Weg sein muss, ne? Also das ist ja sehr, sehr schön.
Wo ein Wille, da ein Weg.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst oder auch meine Hörer da draußen. Es gibt einen Verein, da kann man sich ehrenamtlich beteiligen. Live Teach Us heißt das. Das heißt also, wenn Lehrermangel in der Schule ist, du nickst schon so, kennst du das?
Nee, ich nick nur, weil es eine geile Idee ist. Ist ein geiles Konzept.
Ja, voll cool. Und also wenn Lehrermangel ist und da fallen Stunden aus und dann ist es so, dass man da relativ kurzfristig, wenn man sich dort registriert hat und man muss auch ein polizeiliches Führungszeugnis abgeben und sowas, machst du eine kleine Einweisung mit, dass man dann stundenweise Unterricht übernehmen kann. Also da mal eine Stunde, da mal 2 Stunden. Und hier bei mir in Siegburg, ich bin auch eingetragen, aber es gibt hier keine Schule, die das leider mit begleitet. Und dann muss ich sagen, okay, 30 bis 50 Kilometer würde ich jetzt auch nicht fahren, um da meinen Vormittag zu verbringen für eine Stunde. Aber das ist natürlich auch was Schönes, also wo ich auch sage, da sind bestimmt Leute, die machen Finanzen, ne? Damit werben die zum Beispiel, oder die machen Steuern. Und wie machst du da eine Steuererklärung also dass sie das erklären für Abiturienten? Und ich glaube, das wäre auch nochmal eine Chance, um da nochmal mehr das Handwerk vielfältig auch darzustellen. Nur dafür müsste natürlich das ausgebaut werden, weil es ist bislang ein Verein. Und ich finde das eine total tolle Initiative.
Auf jeden Fall. Check ich direkt mal, ob man da vielleicht auch mal einen Fuß reinkriegt. Weil das ist ja im Endeffekt genauso eine Möglichkeit, wo wir eben gesprochen haben, ne?
Ja, total. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass es im ländlichen Raum bei dir auch schwieriger ist. Aber guck mal, da siehst du auf der Internetseite auch, welche Schulen das mit unterstützen. Und da hast du natürlich auch Leute sitzen, gerade hier so Jugendliche, die sagen, oh, ist schon wieder den 22. Film gucken, kann ganz cool sein. Aber auf der anderen Seite natürlich auch da mal so einen abwechslungsreichen Unterricht zu haben, mal so ganz andere Einblicke zu kriegen, glaube ich, ist ziemlich lässig. Also könnte ich mir so vorstellen.
Denke ich auch. Du wirst nie alle glücklich machen, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht einfach darum, bei denen, die eventuell Bock drauf haben, einfach diese Saat zu sehen, die dann halt auch mal eine Zeit lang keimen muss. Aber wenn ich die Saat nicht sehe, dann passiert auch wieder nichts. Ja. Ohne Veränderung keine Veränderung.
Wenn du mal die Glaskugel jetzt rausholst, du holst zwei raus, die eine ist düster eingefärbt, die andere ist glitzern eingefärbt. Was siehst du in welcher Glaskugel in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Was ich in der Glaskugel, in der guten oder in der schlechten, die nächsten 5 Jahre sehen werde? Schwierige Frage, Katrin. Also die positive Glaskugel im Endeffekt eine Musterabbildung dessen, was wir eben besprochen haben. Dass da das Handwerk endlich mal einen Arschluft bekommt, dass Maßnahmen ergriffen werden, dass in Sichtbarkeit investiert wird und dass wir in 10 Jahren schon gar nicht mehr über Personalmangel sprechen, sondern im besten Fall darüber, dass Azubis nicht übernommen werden können und dann schauen, hey, wo kriege ich jetzt überhaupt eine Stelle im Handwerk? Das wäre natürlich die beste Situation. Steckt aber viel Arbeit dahinter, wird nicht mit dem Fingerschnips passieren. Die schlechteste Situation ist, dass wir das Ganze, wie wir es momentan machen, genauso weiterfahren, das Handwerk weiter gegen die Wand fahren, kein Personal mehr kriegen. Also wenn ich unsere Altersstruktur anschaue, das Team, das werden wir jetzt die nächsten 5 bis 7 Jahre noch halten, dann wird der Werkstattmeister in Rente gehen, ja, und dann ist es eine Reduktion dessen, was man machen kann. Man muss Kunden absagen, weil man sagt, hey, ich habe das Personal leider nicht, dass ich es machen kann, ich muss mit dem schaffen, wo ich habe. Das ist so der Worst Case, dass Betriebe schließen müssen, dass Unternehmen nicht mehr weitermachen können, weil sie einfach kein Personal mehr haben.
Krass, ja, okay. Dann also mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, magst du vielleicht den Satz ergänzen, ich wünsche mir für das Handwerk das und dass du dann vielleicht Richtung Nachwuchsproblem den ergänzenden Satz loswirst.
Ich wünsche mir fürs Handwerk, dass wir das Thema Nachwuchs endlich mal ernst nehmen. Dass wir das nicht nur alle noch in die Posaune reintröten und ja, Nachwuchsproblem und keiner hat mehr Bock dran, sondern dass sich jeder auch mal hinsetzt, hinterfragt, warum ist denn das eigentlich so und was kann ich dagegen tun? Weil aufschreien und meckern, das ist das Leichteste am Ende des Tages. Oder rückblickend in eine Situation sagen, ja, hätte ich anders gemacht. Aber selbst da voranzugehen, zu sagen, ich packe das jetzt mit an, ich tue da was dafür, weil jeder Handwerker, der brennt am Ende des Tages dafür. Also ich kenne keinen Selbstständigen, der mit einer Scheiß-Egal-Einstellung sein Handwerk führt. Und wenn ich dieses Engagement des Unternehmenstums oder auch des Handwerks in diese Nachwuchs oder Azubis investieren, dann sind wir da oder dann wären wir da, glaube ich, schon auf einem ganz guten Weg.
Cool. Luis, es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht mit dir. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so berichtet hast. Und ich drücke dir die Daumen, dass dein Azubi all das mitbringt, was du brauchst für dein Unternehmen, was dir Perspektive schon Papa wahrscheinlich übernehmen wirst. Und ja, drücke alle Daumen und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit.
Vielen Dank, Katrin, dass ich dabei sein durfte und auch über dieses Thema, was mir auch persönlich sehr am Herzen liegt, da einfach mit dir mal ein offenes Gespräch führen zu können, vielleicht dem einen oder anderen auch mal die Augen öffnen zu können. Und davon lebt das Handwerk am Ende, auch von Gedankenanstößen, wo man auch mal um die Ecke denkt. Viele sind betriebsblind. Ich kenne es ja auch, wenn du jeden Tag auf den gleichen Bildschirm schaust, dann hinterfragst du es irgendwann nicht mehr. Und dass man da einfach mal vielleicht wieder einen Trigger setzt, wo es bei dem einen oder anderen vielleicht im Gehirn mal anfängt zu rattern. Positiv gemeint. Dankeschön, Katrin.
Dankeschön, Luis. Dann würde ich sagen, bis demnächst.
Bis demnächst. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.